So, wir machen weiter in unserer Themenreihe Verheißungen, Teil 15 in dem Falle. Und wir haben das überschrieben mit einem kurzen Satz, der da heißt, Gott richtet dich auf. Ja, ist ja ein Thema, was aus den kleinen Büchchen ist. Ist jetzt kein Bibeltext. Ja. Weil gerade die Kranken und denen, die es schlecht geht, die brauchen den Herrn. Weil sie sind tatsächlich niedergeschlagen und müssen aufgerichtet werden. Und das kann eben nur auch der Herr machen. Und er hat eine Verheißung darauf gegeben, dass er den Seinen das zusichert, dass er da ist und sie stützt und ihnen hilft und ihnen zur Seite steht. Ja, es gibt dort ein paar Bibelverse in den Büchern, die so ein bisschen die Leitschnur sind, wo sich das Thema herumrankt. Und ich habe das mal so angefangen, dass ich gesagt habe, was gilt eigentlich für die Heiligen, also für die, die errettet sind. Gerade im Zusammenhang mit dem Thema Gott richtet dich auf. Und da haben wir zwei Verse gleich, die dort am Anfang stehen. Das wäre einmal der Psalm 34, Vers 19. Psalm 34, Vers 19, da heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Und das darf uns ein Trost und eine Hilfe und eine Stütze sein, dass wir wissen dürfen, dass der Herr da ist, dass er unser Problem sieht, dass er sieht, wo es uns wehtut, dass er sieht, wo wir müde und beladen sind, wo wir nicht vorankommen, wo wir Mühsal haben. Das ist schon im Alten Testament verheißen und geht dann weiter in Jesaja 66, Vers 2b. Auch dort ist der gleiche Tenor, ein bisschen anders formuliert. Dort schreibt die Schrift, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Das erweitert das Spektrum noch ein bisschen, weil hier geht es auch um die, die eben zerbrochenen Geistes sind, die ein zerbrochenes Herz haben, aber hier steht eben noch, die demütig sind vor dem Herrn. Denn es ist hier formuliert, der zittert vor meinem Wort und das soll eben auch ausdrücken, dass wir nicht mit Gott spielen, sondern dass wir wissen, dass er über alles die Allmacht hat und dass er auch über uns herrscht, dass uns führt und leitet und dass wir ihm demütig uns unterordnen. Ich glaube, das ist dann auch die beste Voraussetzung, dass er auch wirklich wirken kann in uns und durch uns, wenn wir ihm zur Verfügung stellen, wenn wir nicht aus eigenem Willen etwas tun, sondern so wie es der Benni vorher gelesen hat, beim Daniel, dass er erst mal Gott fragt und dann auf die Antwort wartet und handelt. Und im Psalm 147, Vers 3 heißt es, dann erheilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Also das Wort sagt auf der einen Seite, dass der Herr da ist, dass Gott da ist für diejenigen, die zerbrochenen Herzens sind. Und im Psalmwort heißt es, dass er ihnen auch dann tatsächlich hilft und dass er ihre Wunden verbindet. Das heißt für uns in der neuen Zeit, im Neuen Testament, ist es eben so, dass er unsere Probleme lösen möchte und möchte es mal so in den Begriff der verbundenen Wunden setzen. Und so zieht sich das im Alten Testament durch. Ich habe nur ein paar Stellen rausgeholt. Es gibt so unfassbar viele Stellen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Da ist man manchmal wieder ganz erstaunt, was alles in der Schrift steht, wo man so drüber liest. In 2. Chronika 34, Vers 27 heißt es, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast. Und am Ende des Verses, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Also auch hier wieder, es ist unbedingt wichtig, dass wir demütig Gott gegenüber sind, dass wir nicht uns erheben und dass unser Herz weich ist, dass der Herr auch zu uns sprechen kann, so wie wir es gerade auch gehört haben, im Gebet. Denn nur wenn wir ein weiches Herz haben, wenn wir offen sind und nicht verhärtet sind, kann auch wirklich Gott das wirken, was er vorgesehen hat. Sobald wir unser Herz verstocken, uns auf uns selber berufen, dann wird es schwierig. Dann kann Gott nicht richtig wirken und an uns handeln. Wir wollen es jetzt nicht lesen, aber ihr könnt es euch aufnotieren. Jesaja 57, Vers 15, genau das Gleiche wieder. Ihr seht, sehr viele Schreiber des Alten Testaments hatten sich mit diesen Problemen auseinandergesetzt und haben das niedergeschrieben, was sie mit Gott für eine Erfahrung haben, was Gott ihnen geoffenbart hat. Und im Jesaja 61,1 sehen wir dann so ein bisschen in die Zukunft, was nach dem Alten Testament ist. Da sehen wir, wie die Aussendung oder die Sendung aus dem Himmel des Messias angedeutet wird. Da heißt es im Jesaja 61, gleich Vers 1, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also die Lösung für dieses Problem ist tatsächlich der Herr Jesus. Er ist gekommen, um die Probleme der Welt zu lösen. Natürlich allererst der Sünde, aber er hat auch, wie wir das in der Frühbibelstunde ja sehen, die Kranken geheilt. Er hat sich derer angenommen, die ermattete Herzen haben, und hat ihnen einfach auch in der Seele die Wunden verbunden und die frohe Botschaft verkündet, denn wer an ihn glaubt, soll gerettet werden, wissen wir alle. Und er ist im Prinzip die Lösung für dieses Problem. Lukas sagt im Kapitel 18, Vers 14, oder schreibt dort besser gesagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich habe es schon angesprochen, das ist genau der Punkt. Wenn wir versuchen, uns selbst zu helfen, kann Gott nicht handeln. Aber wenn wir uns demütigen, wenn wir uns erniedrigen, wenn wir klein sind, dann ist die Zeit da, dass er am besten wirken kann. Dass wir uns ihm einfach zur Verfügung stellen. Und diese Verheißung für die Heiligen ist natürlich eine wirklich herrliche Verheißung, weil es geht ja nicht nur um die Situation, dass man ein Problem hat oder dass einem schlecht geht, sondern es geht hier ganz zentral um die Sünde. Das ist ja unsere größte Krankheit, die auf uns lastet. Und auch dafür ist der Jesus gekommen, um dieses Problem zu lösen. Und wir sehen es in der ganzen Schrift, dass Gott sehr oft Menschen benutzt, die menschlich völlig schwach sind, die gering geachtet, die armselig sind, weil er einfach mit diesen Menschen am besten vorankommt. Weil diese Menschen bilden sich nichts darauf ein, wenn sie dann im Reich Gottes groß werden. Und sie nehmen nicht die Ehre, die Gott gebührt, für sich selber in Anspruch, weil sie ja genau wissen, dass sie selber schwach und armselig sind. Und Gott sie gebraucht. Und sie wissen auch, dass sie selber eigentlich unbedeutend sind. Wenn sie Gott nicht hätten, dann könnten sie nicht wirken. Und geben dann auch tatsächlich Gott die Ehre. Wir haben es gerade im Daniel ja gelesen. Daniel hat von Gott die Traumdeutung erhalten und das Ergebnis war, dass er auch Gott dafür gedankt hat. Weil er genau wusste, das kommt nicht aus ihm, sondern die Ehre gehört Gott für diese Deutung des Traumes, die ihm zuteil geworden ist. Ich habe es schon angesprochen. Jesus kam auf die Erde für diejenigen, die mühselig, beladen, krank und verloren sind. In Matthäus 11, Vers 28 sagt er: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Also der Herr möchte auch, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns nicht selber rumplagen mit diesen Problemen und irgendwie versuchen, dass wir da durchkommen, sondern er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir es ihm abgeben, dass er helfen kann, dass er wirken kann und so sein Wille ist, auch große Wunder wirken kann. Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, wir haben es schon erlebt, dass jemand Krebs gehabt hat und normalerweise wäre die Sache durch das Rausschneiden dieser Geschwulst. Hallo? Nimmst du einen Stuhl da hinten? Wäre der Mensch trotzdem gestorben, weil der Krebs nicht zu heilen wäre. Und dann war es so, dass tatsächlich ein Wunder passiert ist. Er war auf einmal gesund. Den Krebs gab es nicht mehr. Klar, es wurde ein Stück rausgeschnitten aus seinen Gelenken, aber der Krebs war nicht mehr da. Eigentlich wäre das weitergegangen, wo man sagen muss, das ist ein Wunder. Das ist menschlich nicht zu begreifen, nicht zu fassen. Gott kann das tun. Er muss es nicht tun, aber er kann das tun, wenn es in seinem Willen ist. Und deswegen dürfen wir auch seinen Thron bestürmen im Gebet. Auch Dinge aussprechen, wo der normale Mensch sagen würde, hey, was verlangst du denn da? Das kann doch nie sein. Und oftmals ist es dann auch so, wenn ich da bei mir selber denke, sage, ja, eigentlich muss ein Wunder passieren, aber trauen wir uns das dann wirklich Gott zu sagen oder halten wir das eher zurück und wollen dann nichts Großes erwarten? Ja, aber der Herr möchte das. Er ist gekommen, um die mühselig und Beladenen zu erquicken und dann kann sowas auch passieren. Im Jeremia 31, Vers 25 heißt es schon, denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. Nun, hier ist nicht damit gemeint, dass wir nicht mehr aufhören können zu essen, weil wir so viel gute Speise haben, sondern es geht um die geistliche Speise, dass er uns im Geist sättigt, dass er uns geistlich voranbringt. Und auch da sehen wir schon, wie diese Verheißung in den neuen Bund, ins Neue Testament weist. Und es ist immer so schön, dass wir da auch sehen können, dass die Schrift eine Einheit ist. Und auch hier im Neuen Testament Dinge erfüllt werden, die im Alten Testament vorhergesagt werden. Und damit natürlich auch die Schrift sich selbst beweist und dass wir sehen können, dass wir auf Gott vertrauen können. Und in Markus 2, Vers 17 sagt der Herr, als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße.
Das war mein, also ganz am Anfang, fand ich das der so, mein Küster, ja, Sünde.
Und manchmal muss man sich wundern, ja, welche Menschen kommen zum Herrn? Ja, gerade denen, gerade die, denen das wirklich dreckig geht. Aber es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Weil sie am Boden sind, weil sie Hilfe suchen. Und diejenigen, die sowieso in hoher Stellung sind oder sonst ganz toll sich präsentieren und menschlich im Beruf großen Erfolg haben, die tun sich da schwer oftmals. Ja, dass sie zum Glauben kommen, weil sie können ja alles scheinbar aus ihrer eigenen Kraft. Aber sie haben eben Gott nicht. Es könnte da vieles anders laufen in der Welt, wenn gerade die, die das Sagen haben, auf Gott zentriert wären und wenn sie sich da unterordnen würden. Aber der Herr ist eben gekommen, um genau den Kranken und den Sünder zu rufen und ihnen Heilung zu bringen. Sei es dort, wo er auf der Erde war, leiblich, als auch uns, die wir ihn ja jetzt nicht mehr gesehen haben, eben einfach geistlich zu helfen. Und wenn es uns schlecht geht, wenn wir krank sind, dürfen wir auch zu ihm kommen und um Hilfe bitten. Und da geht es aber noch weiter. In Johannes 10,10 schreibt die Schrift: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Der Jesus ist aber gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Sind wir uns dessen bewusst, dass er nicht nur gekommen ist, um die Armselig und Beladenen zu erquicken und ihnen beizustehen, sondern er ist eben auch gekommen für die, die sich zu ihm wenden, die sich ihm übergeben, die umkehren von ihrem bisherigen Leben, dass er ihnen das ewige Leben schenkt. Und das ist viel größer wie alle menschliche Heilung, die wir uns vorstellen können, weil das hat Ewigkeitscharakter. Und zwei Kapitel weiter heißt es im Vers 47, also Kapitel 12, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Also das ist das erste Kommen des Herrn. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Er ist nicht gekommen, um zu richten. Weil in der Gnadenzeit ist eben Zeit, um umzukehren, um sich vom Herrn, ja, wie soll ich sagen, finden zu lassen oder dass wir anklopfen an seiner Tür und uns helfen lassen. Und das Gericht wird am Ende stehen. Wir sehen das in der Offenbarung, im letzten Buch der Schrift. Und das Gericht wird zwar auch durch den Herrn Jesus durchgeführt, aber eigentlich ist es Gottes Sache. Ja, Gott richtet. Gott ist eifersüchtig, Gott ist zornig auf diejenigen, die sich eben nicht ihm, wie soll ich sagen, unterwerfen ist vielleicht das falsche Wort, die sich nicht ihm zuwenden. Ja, die ihm nicht recht geben, die meinen, dass sie es besser wissen als Gott. So wie wir es oft ja auch hören, warum kann Gott das jetzt zulassen? Oder ich glaube nicht an Gott, dass da jetzt schon wieder irgendwo ein Krieg ist, das kann der doch verhindern. Warum muss das Elend sein? Oder wenn er jetzt nach Griechenland schaut, ja, erst hatten wir Hitze, ist alles verbrannt und jetzt haben wir so viel Regen, dass die ganze Erde weggeschwemmt wird. Wie kann Gott das zulassen? Das ist aber der falsche Gedanke. Ja. Weil wenn wir so rangehen an die Bibel, dann können wir das Buch weglegen. Dann ist es im Prinzip etwas, was wir wollen und Gott danach handeln muss. Aber es ist eben gerade andersrum. Gott handelt und wir dürfen reagieren, sollen reagieren, müssen reagieren.
Wo war die letzte Bibelstelle?
Johannes 12, Vers 47. Und wie gesagt, wenn wir ehrlich sind und unsere Maske ablegen, die wir so leicht schnell nach oben ziehen und unsere eigene Stärke fallen lassen, zur Seite tun. Wie sieht's aus? Wir haben Mühsal, sind beladen, sind eigenen oder fremden Zwängen unterworfen. Zusätzlich werden wir von der Sünde geknechtet, die eben beim Sündenfall in die Welt kam. Und wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Stärkung von Gott. Und Gott, wir haben es vorher gelesen, er möchte, dass wir zu ihm kommen. Denn er hat auch verheißen, dass er genau deswegen gekommen ist. Dass er uns helfen möchte, dass er uns stärken möchte, dass er uns erretten möchte aus dieser Not. Und Jesus hat diese Schuld und insbesondere eben die Sünde am Kreuz getragen. Das ist die Erfüllung des Problems, die Lösung des Problems, dass wir einfach realisieren dürfen. Und dadurch, dass er das getan hat, sind wir frei geworden. Und mir ist es immer ein Stich ins Herz, wenn ich lese, dass eben an der Stelle sogar der Vater sich von ihm abwenden musste. Warum? Weil Gott keine Sünde kennt. Er hasst die Sünde und muss sich daher 100% davon distanzieren. Denn Sünde trennt von Gott. Denkt dran, Matthäus 27, Vers 46b, der Jesus hat gerufen am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen meiner Schuld und Sünde wurde er, der Reine, von Gott verlassen, weil er am Kreuz diese Schuld für mich getragen hat. Und wenn wir so unser Leben anschauen, zumindest geht es mir so, wie heilig könnten wir leben und tun es trotzdem nicht, wir wissen das. Und dann kommt wieder ein eigener Gedanke und wir irren wieder ab. Und wenn man sich dann dessen bewusst wird, was der Herr da getan hat, dann kommt man wieder auf die Knie, dann wird man wieder demütig, dann kann man wieder umkehren, man muss umkehren, damit Gott einen weiterbringen kann. Und dass er das tut, das ist auch ein großes Geschenk, weil Gott könnte ja auch sagen, naja gut, das habe ich dem schon dreimal aufgeholfen, habe ihm fünfmal aufgeholfen, jetzt ist gut. Aber das macht Gott nicht. Er hat immer den ausgestreckten Arm und er hilft uns auf, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir es ihm wieder abgeben. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die sich Gott nicht zuwenden. Denen das egal ist, die eigene Gedanken haben, die vielleicht denken, dass es Gott gar nicht gibt. Wir haben die Verheißungen der Hilfe und der Zuwendung Gottes für die Demütigung, aber auf der anderen Seite kein Friede für die Gottlosen. Und wenn Sie die Bibel ernst nehmen würden und das nicht als Märchenbuch abtun würden, dann müssten Sie erschrecken. Wir können da im Jesaja 57 ab Vers 14 das lesen. Da heißt es, und er wird sagen, macht Bahn, ebnet den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Das haben wir uns gerade angeschaut. Und dann geht's aber weiter. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein, denn ihr Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe. Über Israels sündhafte Habgier wurde ich zornig und ich schlug es, verbarg mich und zürnte, da wandte es sich noch weiter ab. Und aus seinem selbsterwählten Wegen, seine Wege habe ich gesehen. Dennoch will ich es heilen und es leiden und ihm und seinen Trauernden mit Tröstungen vergelten. Also wie ich es gerade gesagt habe, Gott hat immer noch die ausgestreckte Hand. Selbst wenn wir es wieder machen, wenn wir wieder in die gleiche Sünde fallen, wenn wir wieder auf Abwegen sind, Gott hat trotzdem die ausgestreckte Hand, denn er will, dass wir errettet werden. Vers 19, indem ich Frucht der Lippen schaffe, Friede, Friede, den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ja, ich will es, also das Volk, heilen. Und jetzt kommt's für diejenigen, die sich nicht ihm zuwenden. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Das haben wir gar nicht angesprochen bisher. Der ist gekommen für diejenigen, die zerschlagen und gedemütigt sind. Er hat ihnen ewiges Leben gegeben. Aber wir haben auch Frieden bekommen mit Gott. Es ist keine Feindschaft mehr da. Also nicht so ein Waffenstillstand, ja, dass Gott ruhig hält, sondern wir haben tatsächlich Frieden. Die Sünde ist durch den Herrn Jesus aus der Mitte getan und wir haben Frieden mit Gott, als ob nie ein Krieg da gewesen wäre. Denn das Auflehnen des Menschen gegen das Gott ist ein Stück weit wie so ein Krieg zu sehen. Und die Gottlosen haben eben keinen Frieden. Und wehe denen, wenn sie im Gericht dann erkennen, was sie vielleicht gehört haben, uns abgelehnt haben, weil sie denken, naja, glauben wir nicht dran. Und im letzten Buch des Alten Testamentes, wir wissen ja, dass da 400 Jahre bis ins Neue Testament war, wo Gott nicht geredet hat, da heißt es in Malachi 3, ab Vers 16, da besprachen sie sich miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr, der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Ja, und dann war 400 Jahre Stille. Vom Aufschreiben der Schrift her. Das war jetzt das letzte Buch im Alten Testament. Gott hat den Menschen das vorgelegt. Diejenigen, die sich ihm zuwenden, die will er verschonen. Die schreibt er in ein Buch. Wir wissen, das Buch des Lebens, wohl dem, dessen Name dort eingeschrieben ist. Und diejenigen, die sich dem Herrn zugewendet haben, die gläubig geworden sind, die Buße getan haben, die auf seinen Wegen gehen, sie werden in diesem Buch stehen. Und am Ende der Tage wird dieses Buch aufgeschlagen werden und wir dürfen uns freuen, dass unser Name in diesem Buch steht. Weil dann geht es ins ewige Leben und nicht in die Verdammnis. Im Johannes 6, Vers 40 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hier sehen wir, das ist der Wille des Vaters gewesen. Er hat seinen Sohn geschickt, um diejenigen, die ihn sehen und an ihn glauben, ewiges Leben zu geben. Und?
Es ist der Sinn des Lebens an sich.
Wie meinst du das?
Dass überhaupt geboren werden, Gott zu erkennen, um in diese Ewigkeit zu gehen. Das jetzige Leben ist nur die Vorbereitung für dieses, um das zu erkennen, um Gottes Wahrheit, Jesus Christus zu erkennen. Der eigentlich tiefste Sinn, man sagt ja Sinnsuche oder Erfüllungssuche, also für mich bedeutet es, ich bin geboren, um Gott zu erkennen, Gottes Wahrheit zu erkennen und dann in die Ewigkeit zu gehen. Das ist der einzige Grund, warum ich geboren bin.
Zumindest ist es das einzige Ziel, das ich in meinem Leben haben sollte, genau diesen Weg zu gehen.
Gott hat ja jedem mit Herzgeber, also dass er Gott suche.
Ja, es kennt schon, das ist ein Herzgeber. Warum bin ich? Was ist das, was ich bin? Warum? Woher komme ich? Warum? Wieso? Diese ganze Frage, und die haben sich über das ganze Leben so. Und jetzt im Alter habe ich die Erfahrung gemacht, auch durch meine Krebskrankheit. Das ist Gottes Plan. Er hat mich in die Welt gesandt, um ihn zu erkennen. In Freiwilligkeit. Mich freiwillig ihm, seiner Wahrheit, Jesus Christus, zu unterstellen. Um nicht ins Gericht zu gehen, sondern das ewige Leben von Gott geschenkt zu bekommen. Aus Gnade, aus seiner Liebe heraus. Weil er mich geschaffen hat. Und das sind ja Sinn für mich des Lebens. Ja, das ist ja immer hinterfragt, heirate, nicht heirate, Familie, Beruf, Existenz. Und ist ja bei mir alles schief gegangen. Warum? Weil ich es nicht verstanden habe vor 40 Jahren. Ich habe so lange gebraucht bis im Alter. Ja, das war's.
Also sagen wir so, der einzig gute Sinn und der einzig gute Weg ist genau das zu tun, weil Gott ist ein Schöpfergott und er hat die Wesen erschaffen zu seiner Freude und wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Wir sehen das ja im Paradies, ja, und er möchte das nach wie vor. Es heißt ja Johannes 3,16, dass er alle Menschen das Angebot gibt, dass sie errettet werden, ja, aber eben freiwillig. Ja. Es ist kein Zwang da.
Und das ist die Sünde der Welt, dass sie Jesus ablehnen, seine Wahrheit, die Gottes Wahrheit ist. Weil sie Jesus ablehnen, sie kennen alle Gott, egal Hinduismus, Buddhismus, Islam, Judentum, sie wissen alle, dass es einen Gott gibt, aber sie lehnen Jesus ab, Joshua, Sohn Gottes, die Wahrheit Gottes. Und das ist die Sünde der Welt.
Ja, und wir haben es ja vorher gelesen, diejenigen, die eben Gott nicht recht geben, die Gottlosen in diesem Falle, kann man mit diesem Wort belegen, weil sie Gott abtun, werden auch einen Lohn bekommen.
Ja, aber eben,
genau. Und wenn wir ein paar Verse weiterlesen, im Vers 47, dann heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Also wir werden es nicht erst bekommen, sondern so wir gläubig sind, haben wir das Leben schon. Das ist, wenn ich jetzt hier einen Goldbarren bekommen würde und den kann ich jetzt in meinen Tresor legen, der liegt dort schon. Ich kriege den nicht irgendwann, sondern er liegt bereits am Platz.
Der Reichtum ja. Der Welt.
Ja, also mir geht es nicht um den Goldbarren, das ewige Leben ist viel, viel wertvoller. Ich wollte es nur mit einem plastischen Beispiel machen, was für einen Schatz wir da haben. Ja, und wir haben das schon. Wir werden es nicht erst bekommen, sondern wir haben es schon. Und im Prinzip sind es so drei Schritte zum ewigen Leben, wenn wir uns so diese Texte angucken. Gerade hier im Johannes auch. Das heißt, als erstes den Sohn sehen. Gut, wir können Herrn Jesus jetzt nicht mehr sehen, wir können ihn geistlich sehen, sage ich mal. Ja. Und wir können Gott Recht geben. Ja, das ist so der erste Schritt, dass wir erkennen, dass es nicht aus uns ist, sondern dass es Gott ist. Und ihm Recht geben, dass er eben die Sünde strafen muss und dass wir umkehren müssen, dass wir uns erniedrigen müssen. Und das Zweite ist der Glaube an Jesus Christus, an unseren Erlöser, an unseren Messias, an den Heiland, dass wir Jesus Christus annehmen. Denn wir haben es gelesen, dass wir zu ihm kommen sollen. Wer den Sohn sieht und an ihn glaubt. Und es gehört eben die Umkehr, die Buße dazu, dass wir von unseren bisherigen eigenen Wegen ablassen und die Wege Gottes gehen. Und der Lohn dafür, haben wir gerade gesehen, ist das ewige Leben, das wir bereits haben. Und zumindest mir geht es so, dessen bin ich mir eigentlich nicht den ganzen Tag bewusst, dass ich ewiges Leben habe. Und dass ich Frieden habe mit Gott.
Das spüre ich, wenn ich im Wald bin und lächle gerade. Da ist auch meine Ruhe und mein Friede. Und da ist niemand da, der mir da unter den Kopf vollblägelt. Wieso glaubst du an Gott? Oder so wie heute Mittag, der Holger wieder, er braucht keinen Gott, der ist jetzt schon im Paradies. Absolute Ablehnung. Das ist schwer zum Tragen, so über den Tag. Wenn man so konfrontiert ist mit dieser direkten Ablehnung. Und immer bewusst.
Ja, das ist schade und trotzdem. Ja,
das ist auch schade, ist ein netter Mensch, aber er verbot gibt, sich.
Gibt es nur eins, sich immer wieder zu bemühen, das fällt mir manchmal auch schwer, wenn du dann so 10-mal richtig abgeschmettert worden bist, dann doch noch ein 11. Mal zu kommen.
Ich sage uns nur 91 Mal in der Zeit.
Immer noch in aller Geduld und Liebe.
Ja, vielleicht tut es doch mal.
Das ist richtig, ja.
Wenn nicht, dann halt gerecht.
Und da heißt es im Johannes 6, Abvers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Und das ist das Ende des Lebens.
Und das ist das, was unser Programm ist, das gute Programm. Und natürlich können wir Jesu Fleisch nicht essen und wir können auch sein Blut nicht trinken. Das war für die Juden seinerzeit wahrscheinlich schon eine harte Rede, weil wir wissen ja, die Juden dürfen kein Blut trinken. Ja, und der Jesus sagt sowas. Ich habe mir da auch Gedanken gemacht, wie ist das dort wohl angekommen? Ja, und wir haben ja gesehen, und die haben gemurrt und haben versucht, dann wieder was auszuhecken.
Die Juden warten heute insgesamt auf den Sohn Gottes zum Gericht. Wenn man Juden trifft und sie fragt, und die wissen es alle, dass es einen Gott gibt, und sie glauben an Gott, und sie warten auf den Sohn Gottes zum Gericht. Wegen dem stimmt die Bibel.
Und ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber schlussendlich wird es einen Tag geben, wo sich ganz Israel bekehren wird. Da sieht man die große Gnade des Herrn, dass er sie nicht verwirft, sondern dass er Geduld hat.
Ja.
Und es geht hier darum, dass wir diese geistliche Speise, weil wir hatten es gesehen, es wird ja auch mit dem Brot in diesem Text gesprochen. Es geht hier, Jesus ist das Brot. Die Bibel ist das Brot, dass wir uns einfach geistlich ernähren. Um das geht es hier. Und das mit dem Blut trinken, denke ich immer so, das Blut Jesu, was am Kreuz vergossen wurde, ist so kostbar und wertvoll. Da ist so viel Leben in diesem Blut. Weil im Blut ist Leben, heißt es in der Schrift. Und das reicht für alle Menschen. Ja, ob sie es jetzt annehmen oder nicht, aber es würde für alle Menschen reichen und es wäre immer noch übrig von diesem Leben, das er da vergossen hat.
Der Gedanke ist aber für einen Ungläubigen unfassbar. Er braucht Glaube, und dass sich die Tür öffnet im Geist. Und wenn da kein Glaube ist, dann wird er es nicht sehen können.
Ja, deswegen, wie es Benni vorher sagte, Gottes Gedanken und Gottes Wege sind höher wie unsere. Und viele haben eben nur ihren begrenzten Verstand. Und wenn wir uns das Evangelium angucken, ich glaube, jeder Romanschreiber oder der ein Buch schreibt, würde sich das nicht ausdenken. Der wird gar nicht auf solche Gedanken kommen. Und da sehen wir einfach, wie groß und übermächtig Gottes Gedanken und Wege sind. Das kann sich kein Mensch ausdenken, wie die Erlösung und die Rettung geht. Und Johannes 3,16 habe ich schon angesprochen, brauchen wir jetzt ja nicht nochmal zitieren. Wir haben das ewige Leben und Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Wohl dem, der zu ihm kommt und das annimmt. Und Johannes 3,36 heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Also nochmal, wir haben das ewige Leben. Wir glauben an Gott. Wir glauben an den Herrn Jesus. Und auch hier wieder, so wie wir es vorher im Alten Testament haben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also im Alten Testament genau das gleiche im Neuen Testament. Da hat sich nichts geändert. Gott hat einen festen Fahrplan und hat ein festes Programm. Auch wenn unser Körper dem Verfall unterlegen ist, je älter wir werden, umso schlimmer wird es in der Regel. Er wird vergehen, aber durch die Erlösung ist unser Geist lebendig gemacht in Christus. Und der wird ewig leben. Und das glauben wir und davon sind wir überzeugt und dürfen Herrn Jesus und Gott danken, dass er diesen Weg gegangen ist und das für uns getan hat. Johannes 11, Vers 25 und folgende sagt genau das Gleiche nochmal. Wer den Herrn Jesus glaubt, wird leben. Und im nächsten Vers, er wird in Ewigkeit nicht sterben. Und das ist die Frage an die Menschen. Glaubst du das? Wenn man das nicht glaubt, dann trifft eben Johannes 3,36 zu, ganz hart. Es gibt in der Schrift keine Grauzone, es gibt eben nur ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Da gibt es nichts Grau dazwischen.
In der Welt gibt es schon der Welt.
In der Welt haben wir 100 Möglichkeiten. Ja. Wie heißt es? 1000 Wege führen nach Rom. Ja, kannst alle möglichen Wege gehen, aber den Weg zu Gott, da gibt es eben dann bloß am Ende die Abzweigung rechts und links. Alles andere gibt es eben nicht.
Wege, die haben keine Kinder auch verstehen.
1. Johannes 5, ab Vers 11, bezeugt es auch nochmal eine weitere Stelle. Also mir ist immer wichtig, dass ich möglichst mehr wie eine Stelle habe, wo das gezeigt wird. Und wollen wir uns noch ganz kurz ein paar Gedanken machen. Wir haben das ewige Leben. Was bedeutet denn das? In 3,55 beschäftigen wir uns ja mit dem Himmel. Und da habe ich noch mal ein bisschen gespiegelt. Was bedeutet das ewige Leben? Punkt 1, ich greife bloß ein paar raus. Es gibt eine Wohnung im Himmel. Jesus bereitet uns diesen Platz. Und Jesus kommt wieder und wir werden bei ihm sein. Johannes 14, Vers 2 sagt er, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, dass ihr da seid, wo ich bin. Also wir gehen da nicht bloß irgendwo ins ewige Leben, sondern jeder von uns wird eine Wohnung haben, die Gott selbst gemacht hat. Auch da wieder, wir machen es nicht selber. Wir können auch nichts mitnehmen. Gott hat alles bereitet. Und das Zweite, was auch unfassbar ist, das wird sich sonst wahrscheinlich auch keiner ausdenken, Gott nimmt uns als Erben an, sogar als Söhne und Töchter. Ein Beispiel, Offenbarung 21,7, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, Klammer, Tochter. Und im 1. Petrus 1, Vers 3 und 4 heißt, ich gucke bloß auf den Vers 4, wo es da heißt, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird. Also unsere Verheißung ist hier nicht auf der Erde, sondern unsere Verheißung und unser Schatz ist im Himmel. Und das ist das, wo unsere Augen hingewendet sein sollen. Und so schwer das manchmal ist, ich denke mir immer wieder, das würde ich jetzt gern wissen. Aber mein Geist ist zu klein, um das eine oder andere eben greifen zu können und sagen, ja, das ist tatsächlich so, das bin ich 100% fest und klar. Ja, wir bekommen Erkenntnis. Das ist so schön. Ja.
Vielleicht die Schwierigkeit, Himmel zu begreifen, das Wort.
Ja, aber wichtig ist hier zu glauben. Einfach zu glauben, dass es einen Himmel gibt und den gibt's.
Ich weiß es.
Und an den Herrn Jesus zu glauben und alles andere, was ich nicht verstehe.
Acht Himmel.
Gut, es gibt ja mehrere Himmel, aber die Anzahl ist egal. Mir ist wichtig, dass in dem Himmel ich bin, von dem wir gerade geredet haben. Das ist das Ziel. Und was ich jetzt nicht weiß, was ich nicht ergründen kann. Ja, 1. Korinther 13, 12, da heißt es im Teil B, jetzt erkenne ich nur stückweise. Also ich will nicht sagen, dass ich die ganze Schrift richtig begriffen habe. Dann aber im Himmel werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das heißt, die Geheimnisse und die Erkenntnis, die wir jetzt nicht haben, oder die Geheimnisse, die offen bleiben, die werden wir im Himmel erkennen, wie das gemeint war, was Sache ist. Und das ist auch Befriedigung. Ja, dass wir irgendwann das erkennen dürfen, was wir heute vielleicht noch nicht erkennen. Dass wir das wissen dürfen. Und dann natürlich der große Jubel im Himmel, die Hochzeit des Lammes. Könnt ihr nachlesen in Offenbarung 19, ab Vers 1. Ich greife da jetzt bloß raus, den Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln. Und ihm, Gott, die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, Jesus, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das sind wir, die Gemeinde. Und wer schon mal auf einer Hochzeit war, ich denke, das war jeder, der weiß, was für ein schönes Fest es ist. Ja, und das können wir uns nicht vorstellen, wie diese Hochzeit sein wird. Das wird unfassbar sein. Und kommen wir zurück wieder. Wir haben hier die Mühseligen und Beladenen gehabt. Obwohl wir dann im Himmel sind, obwohl unsere Erlösung vollendet ist, wischt Gott uns trotzdem noch die Tränen ab. Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott wischt uns unsere Tränen ab. So, wie er es verheißen hat, dass er die Niedergeschlagenen aufrichtet und ihnen ewiges Leben gibt, wischt er dort im Himmel auch noch unsere Tränen ab. Und dann was sich keiner vorstellen könnte, es müsste ja einen zweiten Urknall geben, in Gänsefüßchen nach der Welt, ja, damit das möglich wird, was ja Unsinn ist. Es wird einen neuen Himmel geben. Es wird eine neue Erde geben. Es wird ein neues Jerusalem geben, das aus dem Himmel kommt. Gott macht wirklich alles neu.
Da konnte ich nie nachvollziehen, mir da ein Bild davon zu machen, von dieser Aussage.
Weißt du, wenn Gott spricht, dann löst sich dieser Raum ins Nichts auf. Und wenn Gott widerspricht, ist der Raum wieder da mit, was weiß ich, goldgetäfelten Wänden. Das ist für Gott ein Klacks. das Universum mit einem Wort zu zerstören und mit einem zweiten Wort ein neues aufzubauen. Ich weiß auch nicht, wie es geht, aber da sieht man die Allmacht Gottes und es ist ihm möglich und da zweifle ich auch nicht dran.
Oh ja, ja. Ich durfte so viel Erfahrung machen damit und Dinge sehr, die vorher, naja, so schwammig, die haben sich erfüllt, die haben sich mir gezeigt und wegen dem fällt mir das dann nicht schwer, ich glaube, aus einem Punkt.
In Offenbarung 21 kann man es lesen, es steht in der Schrift und die Schrift ist eben wahr, von Anfang bis Ende, wo es heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und so weiter, im nächsten Vers, das neue Jerusalem, was aus dem Himmel kommt und das Zelt Gottes bei den Menschen. Und der Baum des Lebens ist ja immer noch da. Es wird ewiges, es wird ein Wasser des Lebens geben. Wir haben den Baum des Lebens, der andauernd Frucht bringt und wir werden ewig herrschen und leben. Da mache ich mir auch keine Vorstellung, was bedeutet das? Wo werde ich herrschen? Dass ich ewig lebe, ist klar, das ist das ewige Leben. Aber ihr könnt es nachlesen, Offenbarung 22, Vers 1, wo es heißt, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging, woher wohl, vom Thron Gottes und des Lammes. Also aus Gott und Jesus strömt dieses Wasser. Und im nächsten Vers dann heißt es, und der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt, in jedem Monat seine Früchte, stellt euch das mal vor, wir hätten keine Probleme, wenn wir so ernten könnten. Jeden Monat wird mal ein Kornfeld abgeerntet und nächsten Monat wieder, da gäbe es keine Probleme.
Subtropen, vier Reisernten, möglich.
Teilweise auch, wird auch zweimal geerntet, ja, aber jeden Monat, ja, ist die Frucht da. Da wird kein Hunger mehr sein, es wird keinen Fluch mehr geben. Und im Vers 5 heißt dann, wie ich es schon angedeutet habe, die Erlösten, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das noch herrlichere in Gemeinschaft Gottes und seines Sohnes. So wie es im Paradies war, als Adam und Eva mit Gott gesprochen haben, von Angesicht zu Angesicht. Ja, tolle Verheißungen, auch wenn wir hier oftmals niedergeschlagen sind in Mühsal und Trübsal, wir dürfen uns freuen, Gott hat verheißen, dass er das alles tun wird.
Was haben die Engel zu tun?
Das steht in der Offenbarung nicht, außer, dass sie Gott loben, dass sie singen.
Ah, ja. Sind sie aber nicht.
Aber was sie für Aufgaben haben, ich weiß es nicht.
Ja, das ist halt die Welt. Ja.
Aber auf der anderen Seite, ich habe es ja vorher gesagt.
Ich kann ja nicht alles da, oder kann er da, schickt er die Engel zu dem oder zu dem Aufpasser oder.
Ich weiß es nicht.
Ja? Alles hat seinen Grund, seine Bewandtnis,
ja,
und seinen Platz. Und auch dafür, da dürfen wir uns, glaube ich, überraschen lassen. Ja. Es gibt auch viele Überraschungen. Wenn ich
es gibt viele Dinge, die wir erkennen, wo wir dann falsch gelegen haben, wo wir wissen, oh, hätte ich das gewusst oder sonst was. Und
auch, ja,
das sind so Geheimnisse, wenn die Schrift nichts sagt, dann muss ich mich überraschen lassen. Und wir haben es gelesen, dann werden wir Erkenntnis haben, auch auf die Fragen, die wir heute nicht ergründen können. Die müssen wir einfach offen lassen. Es gibt so vieles, wo ich in der Schrift offen lassen muss, wo ich nicht sagen kann, das wird genau so oder so sein. Schwierig ist immer dann, wenn man seine Fantasie dort laufen lässt. Weil dann könnte es auch sein, ich komme auf eine falsche Idee.
Wir haben die Möglichkeit zur Fantasie, aber man soll es dann nicht als Wahrheit betiteln, sondern ja, als mögliche. Ich denke, vielleicht könnte es so oder so oder so sein. Aber das, was da steht, ist Wahrheit. Meine Fantasie ist was anderes. So versuche ich mir Bilder zu machen, ohne diese Wahrheit anzutasten. Auch für mich eine Möglichkeit zu schätzen, wie Himmel, deute ich nochmal als zweites, als Dimension. Da wird mir Himmel etwas, das ist nicht da oben, der Himmel am Tag, sondern eine Dimension, dreidimensional, vierdimensional. Da fasse ich gleich ein bisschen mehr mit meinem Kopf, was das sein könnte.
Es wird mehr sein, als du dir vorstellen kannst, denn Gott hat weder Zeit noch Raum und Gott hat keine Dimension. Das kann ich mir nicht vorstellen, das
aber
geht über meinen Verstand.
Und in dem Zeit und Raum versuche ich mir Okay, für mich ein Bild zu machen, damit mir das leichter fällt, da im täglichen Umgang in der Welt mit der Ablehnung oder der Widersprüchlichkeit, die mir entgegenkommt. Da fällt es mir leichter, das für mich so zu behalten.
Ich denke, wir dürfen uns auf jeden Fall freuen auf das, was kommt. Wir haben so ein paar Hinweise mit der Wohnung zum Beispiel, die Gott für jeden persönlich macht und Spaß aus Gold
ich,
und dass der Löwe und das Lamm miteinander grasen.
Ja.
Und es gibt schon ein paar Dinge, wo ich tatsächlich dann sage, boah, da bin ich echt gespannt und freue mich. Ich hoffe, ich kann mal mit so einem Löwe.
Kannst du einen Löwe streichen?
So schmusen, ja, wie so eine große Katze.
Ohne Angst zu haben, dass er einmal zuschnappt. Gell?
Ja. So ein gigantisches Geschöpf, oder? Da will man doch am liebsten. Ja.
Den Kaschmir aber bewahre ich früh morgens um 6 Uhr, wenn wir schon auf als Erster und setze mich noch hin, gucke so über die Berge und morgens zum Frühstück waren die Vögel auf dem Tisch zu Besuch. Wenn einer bloß sitzt, dann sind die Vögel da. Das ist so eine Harmoniedarstellung, die Gott einem schenkt. Sobald er zwei, drei sitzt, dann hopfen die Vögel nicht mehr zum Frühstückstisch darum. Das war für mich unvergesslich. Einfach zu frühstücken, ganz allein, im Himalaya, und die Vögel sitzen da auf dem Tisch.
Manchmal schenkt Gott so einen Vorgeschmack.
Ja,
genau.
So einen kleinen. Und die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinde, das, was wir haben, ist so ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes, das wir schon sichtbar hier sehen können.
Ja, in Gottes Reich. Die Gemeinschaft mit euch.
Und ich denke, wichtig ist auch immer, wenn es dann nicht so gut läuft, dass wir nach oben gucken, dass wir Gott anschauen. Und dann wird eigentlich fast alles, ist dann egal.
Nivelliert.
Ja. Okay, soweit für heute.